Das Hans-Bredow-Institut präsentiert
Bredowcast. Wir erforschen was mit Medien.
Herzlich willkommen zum Bredowcast. Heute sitzt bei mir mein Kollege Dr. Jan-Hinrik Schmidt. Er ist Senior Researcher hier am Hans-Bredow-Institut. Und Jan hat sich in diesem Jahr unter anderem mit Twitter beschäftigt, beziehungsweise damit, wie Menschen Twitter für sich nutzen. Und darüber möchte ich heute mit Jan sprechen. Herzlich willkommen.
Hallo, grüß dich.
Hallo. Bevor wir uns über die Studie unterhalten, du mich vielleicht da auch korrigierst, was ich darüber gerade schon gesagt habe, interessiert mich erstmal, dieses Projekt, hast du das ganz allein gemacht oder waren da noch andere beteiligt?
Nein, da waren noch andere beteiligt. Wir haben bei uns am Institut so eine halb lockere Runde, also kein festes Gremium, aber eine Runde von Menschen, die sich unter der Überschrift AG Digitale Spuren regelmäßig treffen, um über Projektideen zu diskutieren oder auch Dinge auszuprobieren, die andere vielleicht als Big Data Forschung bezeichnen würden oder Forschung rund um die Daten, die anfallen, weil Menschen im Internet eben Datenspuren hinterlassen. So. Aus diesen Diskussionen raus ist die Idee entstanden, dass wir uns Twitter mal näher angucken. Das liegt insofern nahe, weil Twitter einer von denjenigen Diensten ist, bei den sozialen Medien zumindest, wo es für Forscherinnen und Forscher relativ gut möglich ist, an Datenspuren heranzukommen. Also Twitter hat offene Schnittstellen, APIs, die man vergleichsweise leicht anzapfen kann. Und Twitter hat, anders als jetzt zum Beispiel bei Facebook, eben auch nicht dieses Problem in Anführungsstrichen, also diesen Umstand, dass man davon ausgehen muss, dass Menschen das möglicherweise als Teil ihrer privaten persönlichen Sphäre sehen, was sie dort sozusagen hinter den Mauern von Facebook tun. Bei Twitter können wir, das berührt also diesen ganzen Bereich der Forschungsethik, können wir unserer Ansicht nach einigermaßen verlässlich davon ausgehen, dass Menschen, die Twitter nutzen, auch davon ausgehen, dass sie das in einer bestimmten Form von Öffentlichkeit tun. So, das war jetzt relativ weit ausgeholt, aber das ist so der Rahmen, also eine Gruppe von Mitgliedern hier des Instituts, die sich regelmäßig trifft. Und in dem Rahmen ist eben die Idee entstanden, dass wir uns Twitter näher anschauen und nicht so nach dem Motto, was twittern die Leute oder wie viele Follower haben denn Politiker, sondern dass wir uns anschauen, wem folgen die Menschen eigentlich auf Twitter, also die Perspektive umkehren und Twitter als Werkzeug des Informationsmanagements und nicht als Werkzeug des Broadcasting dann ansehen.
Ich weiß nicht, wer hat da namentlich mitgemacht?
Ist kein Geheimnis, kann ich gerne sagen. Also in der Gruppe oder jetzt speziell an dem Thema war außer mir noch die Lisa Merten, also eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, sehr stark beteiligt, außerdem die Wiebke Losen und dann Uwe Hasebrink und Sascha Höhlig. Die beiden Letzteren vor allem, weil die beiden eben sehr viel zum Thema Informationsrepertoires schon gearbeitet haben. Und da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf, dass da also Berührungspunkte gibt zwischen diesem etablierten Konzept aus der Publikumsforschung, also Mediennutzungsforschung, und eben unserem Ansatz von Twitter-Repertoires beziehungsweise Twitter-Friend-Repertoires, wie wir sie nennen.
Mhm. Ihr wolltet mehr darüber herausfinden, wem die Leute auf Twitter folgen, und hattet ihr dazu Hypothesen?
Nein, wir sind also die Art, wie wir hier in dieses Vorhaben gegangen sind, war zunächst mal tatsächlich durch das Ausprobieren herauszubekommen, welche Art von Daten man überhaupt sammeln kann über Twitter und dann eher deskriptiv Twitter-Friend-Repertoires zu beschreiben. Das ist jetzt schon ein bisschen, die Antwort ist schon ein bisschen voraussetzungsvoll. Ich setze mal einen Schritt davor an. Menschen, die Twitter nutzen, tun das nicht nur, indem sie Tweets absenden, die dann ihre Follower lesen, sondern in der Regel folgen Twitter-Nutzer ja auch anderen Twitter-Nutzern. Das ist also der Bereich, wo Twitter genutzt wird, um selber Informationen zu empfangen. Oder abstrakter gesagt, wo Menschen eben Informationsmanagement betreiben, indem sie sich dafür entscheiden, bestimmten anderen Accounts auf Twitter zu folgen. Der Zusammenhang zwischen den Friends, wie es bei Twitter technisch heißt, manchmal liest man auch Followees, es gibt also keinen so richtig schönen knackigen Begriff, aber der Zusammenhang zwischen diesen Friends und den Followern, also denjenigen, die mir als Twitter-Nutzer folgen, der ist natürlich sehr eng, weil jede Friend-Beziehung in die eine Richtung ist zugleich eine Follower-Beziehung in die andere Richtung. Also wenn ich dir, Daniela, auf Twitter folge, dann bist du, also ist die Beziehung von mir zu dir ist eine Friend-Beziehung, ich folge dir, du bist ein Friend von mir, zugleich bin ich ein Follower von dir, also für dich bin ich dann Publikum. Mhm. Wir haben festgestellt, dass ein Großteil der Twitter-Forschung, der sich mit diesen Friend-Follower-Beziehungen befasst, das interessanterweise teilweise explizit, oft aber auch implizit aus einer Broadcasting-Perspektive macht. Also das heißt, es wird der Follower-Aspekt dieser Beziehung angeschaut. Das heißt, es wird zum Beispiel ermittelt in einer bestimmten Gruppe, wer sind denn die Nutzer mit den meisten Followern? Also welche Nutzer haben das größte Publikum? Es wird über so Dinge nachgedacht wie Beeinflussung oder Popularität oder wenn man so über die virale Verbreitung von Botschaften nachdenkt und dann überlegt, wer sind denn solche zentralen Aufmerksamkeitsknoten? Naja, die mit vielen Followern, denn die haben eine größere Chance, eine bestimmte Botschaft wiederum als Multiplikatoren weiter zu verbreiten. Das heißt, bei ganz vieler Twitter-Forschung steht bisher eigentlich immer im Vordergrund Twitter als eine, ja, wenn man so möchte, als eine neue Form des Broadcasting zu erklären und zu verstehen. Mhm. Also als eine Technologie, die es Menschen erlaubt zu senden. Das ist natürlich richtig und diese Forschung ist auch wertvoll und hilfreich. Aber Twitter ist eben andersrum auch eine Technologie, mit der sich Menschen informieren, wo Menschen in Anführungsstrichen Empfänger sind, also ihres eigenen personalisierten Informationsrepertoires. Und wir wollten eben diese Perspektive sozusagen in den Vordergrund rücken. Da gibt es auch schon, da sind wir nicht die allerersten, es gibt einige Untersuchungen zu der Frage, wie zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten Twitter nutzen, um neue Quellen zu erschließen. Und es gibt einige wenige Studien, die teilweise so richtig Large-Scale-Data-Analysis machen, die also große Hunderttausende oder Millionen von Twitter-Datensätzen oder Accounts untersuchen und die dann so Kennzahlen berechnen, wie ist denn die Durchschnittsanzahl der Friends und die Durchschnittsanzahl der Follower und solche Dinge. Aber das, was wir machen, und ich bin ja immer noch im Moment, wir sind ja noch dabei, sozusagen vorzubereiten, bevor ich erkläre, was wir eigentlich machen, aber das, was wir machen, die Idee, die wir dann hatten, die ist unseres Wissens nach tatsächlich neuartig. Sie ist vielleicht nicht unbedingt revolutionär, in gewisser Weise sogar naheliegend, aber es hat unseres Erachtens noch keiner so gemacht.
Hm. Okay, jetzt muss ich nochmal nachfragen. Ja. Ihr seid jetzt, ihr habt die Untersuchung noch nicht durchgeführt, doch, oder?
Doch, ja, doch, okay, doch, genau. Also, es ist so gesehen auch keine eigenständige einzelne Untersuchung, sondern was wir also die letzten, im Endeffekt das letzte Jahr gemacht haben, war, dass wir zunächst mal ein Instrumentarium, also methodische Grundlagen gelegt haben, um die Art von Daten, die uns interessieren, zu erheben und dann an einigen Beispiel-Datensätzen diese Perspektive mal auszuprobieren, was ich bisher noch nicht gesagt habe. Und ich sage es jetzt einfach, bevor du nachfragst. Also das Besondere ist eben, dass wir bei unserem Ansatz diese Twitter-Friend-Repertoires ermitteln, indem wir von einer Gruppe von Nutzern, sagen wir mal von allen deutschen Bundestagsabgeordneten, erheben, wem folgen die eigentlich. Und dann kann man im Prinzip schon mal relativ einfach natürlich berechnen, also im Durchschnitt folgen die deutschen Bundestagsabgeordneten x anderen Accounts. Das ist jetzt ich habe jetzt gerade im Moment ein fiktives Beispiel, deswegen kann ich da keine Zahlen nennen, aber man könnte so eine Perspektive machen. Uns interessieren aber die Repertoires. Uns interessiert ja, lassen sich Muster erkennen in den einzelnen Accounts oder in Gruppen von Accounts, denen in unserem Beispiel die Politiker folgen. So, jetzt können wir natürlich sagen, also wir haben, ich weiß es nicht, ungefähr 350 twitternde Bundestagsabgeordnete. Man könnte sich jetzt für jeden von denen die Liste angucken und sozusagen händisch kategorisieren. Okay, das ist anscheinend ein anderer Bundestagsabgeordneter, das ist vielleicht ein Parteiaccount, das ist ein Journalist, das ist irgendeine Person, die wir nicht kennen. Also man könnte das händisch machen. Wir haben uns aber für einen halbautomatisierten Prozess oder Verfahren entschieden, in dem wir parallel eine Liste erstellt haben. Wir nennen das Master Index. Klingt so ein bisschen beeindrucksvoll, ja, finden wir. Genau. Das ist eine Liste von im Moment so knapp 3.500 Accounts von, wir nennen das von öffentlichen Sprechern. Also Accounts von Personen oder Medienangeboten oder Organisationen, die in irgendeinem weit gefassten Sinne von öffentlicher Relevanz sind. Also zum Beispiel die Twitter-Accounts von Deutschen Tageszeitung oder die Twitter-Accounts der deutschen Parteien oder die Twitter-Accounts der deutschen Bundestagsabgeordneten, die selbst auch in diesem Master-Index drin sind. Mhm. So, das heißt, wir haben eine Liste von 3.500 über Daumen gepeilt Accounts, wo wir wissen, wo wir sicher wissen, dieser Twitter-Handle, diese Twitter-ID gehört zu einem Account, der zum Beispiel ein Medienangebot ist, und zwar von einer Tageszeitung. Oder zu einem Medienangebot, zum Beispiel zu einem öffentlich-rechtlichen Fernsehnachrichtenangebot. So Tagesschau oder Heute oder so. Und mit dieser Liste von 3.500 Accounts, von denen wir wissen, wer das wer dahinter steckt und von denen wir eben noch so zwei, drei weitere Informationen haben, also Account-Typ, Account-Kategorie etc. Diese Liste legen wir an die Friends an. Das heißt, wir prüfen im Endeffekt für jeden Bundestagsabgeordneten in unserem Beispiel von den Friends, die dieser Bundestagsabgeordnete hat, wie viel davon sind denn in unserem Master-Index enthalten? Und von denen, die im Master-Index enthalten sind, ermitteln wir eben auch, okay, welcher Typ ist das, welche Kategorie ist das? Das heißt, wir können dann für einen einzelnen Bundestagsabgeordneten oder für die Gruppe der Bundestagsabgeordneten ebenso Aussagen machen wie, wie viel Prozent der Twitter-Friends dieser einen Person sind denn öffentlich relevante Sprecher? Oder wie viel Prozent der Twitter-Accounts dieser einen Person sind denn Medienangebote oder sind andere gesellschaftlich relevante Organisationen oder sind Individuen, die in unserem Datensatz drin sind. Das heißt, wir können das auf Ebene des Individuums beantworten oder wir können es eben dann für die gesamte Gruppe, also für das gesamte Sample, sagen wir mal, der Bundestagsabgeordneten beantworten, welche Zusammensetzung die Friends der einzelnen Person oder dieser Gruppe haben.
Und du hast eben gesagt, ihr macht das oder habt das halbautomatisiert gemacht. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass die sozusagen die Extraktion der Friends von einer gegebenen Gruppe und dann der Abgleich dieser Friends-Liste mit unserem Master-Index, dass das eben inzwischen über, also das erste läuft über Skripte, die Twitter-API, die Schnittstelle anzapfen, die wir im Moment, wann immer wir möchten, sozusagen einmal laufen lassen können. Also faktisch ist es im Moment so, dass wir, glaube ich, die Bundestagsabgeordneten einfach routinemäßig jeden Monatsersten die Friends abfragen. So. Also sprich, das liegt auf dem Server und wird eben so gesteuert, dass das eben immer zum Monatsersten, dann wird diese Abfrage gemacht und die Daten landen bei uns eben in einer kleinen Datenbank. Der Abgleich, also wenn es dann wirklich darum geht, okay, wir möchten jetzt die Repertoires ermitteln und bestimmen, dann sind ein paar händische, müssen wir so ein bisschen die Daten ein bisschen aufbereiten und können dann im Prinzip aber auch über eine Datenbanklösung, in Anführungsstrichen auf Knopfdruck, uns so eine Übersicht rausgeben lassen, die man dann in SPSS zum Beispiel auch weiter verwenden könnte. Aber es ist eben nicht, also mit halbautomatisch meinte ich, dass wir nicht uns die Friends sozusagen einzeln angucken, um einzeln, also händisch in Anführungsstrichen, zu entscheiden, was ist das jetzt für ein Account, sondern wir gleichen eben die Friendliste mit diesem Master-Index ab.
Du hast es eben schon einmal erwähnt, ihr habt da verschiedene Typen identifiziert, die Twitter-Friend-Repertoires. Was ist das?
Genau, also Twitter-Friend-Repertoire ist jetzt für uns der Begriff für Muster in sozusagen in dem Set von Accounts, denen eine gegebene Person folgt. Also da sind in der Antwort oder in der Definition stecken zwei Dinge drin. Das erste ist, dass die Twitter-Friend-Repertoires erstmal was sind, was wir für ein Individuum oder für einen einzelnen Akteur bestimmen. Und zweitens, es geht uns um Muster. Das mit den Mustern ist deswegen wichtig, weil es uns eigentlich natürlich darum geht, im Prinzip so etwas allgemeinere Strukturen herauszuarbeiten. Wenn du mich nachher noch danach fragst, was wir denn herausgefunden haben, kann ich da nochmal zeigen, was so Strukturen wären. Aber das ist, also es geht uns schon um Mustererkennung und um so gesehen um Verallgemeinerung. Und die, das ist jetzt das Zweite, die Betonung eben auf der Perspektive aufs Individuum, die uns aber als Muster, die auf individueller Ebene vorliegen, interessieren. Uns geht es also darum, ob wir Twitter-Nutzer zum Beispiel danach gruppieren können, dass sie ähnliche Muster in ihrer Friend-Zusammensetzung haben. Nicht in ihrem Tweet-Verhalten oder in der Anzahl ihrer Follower. Also es geht nicht darum, Twitter-Nutzer zu charakterisieren nach Influentials und irgendwie Leuten, die halt total viel erreichen, sondern uns geht es eher darum, jetzt mal so irgendwie hypothetisch formuliert, Menschen danach oder Twitter-Nutzer danach zu gruppieren, ob sie nun zum Beispiel besonders vielen Medien-Accounts folgen oder besonders vielen Partei-Accounts oder besonders vielen Accounts von individuellen Journalisten. Das wären so jetzt als nur eine mögliche Perspektive. Das wären so Muster. Also sprich, wir würden für jeden einzelnen Twitter-Nutzer eben die Zusammensetzung dieses Friend-Repertoires individuell bestimmen und dann eine Ebene drüber gucken, wie sind denn diese individuell vorliegenden Muster? Gibt es da wieder bestimmte Gemeinsamkeiten oder Regelmäßigkeiten? Die gibt es sicherlich, weil wir eben schon eine gewisse Abstraktionsebene haben, dass eigentlich notgedrungen immer, wenn wir uns ein paar hundert Twitter-Nutzer angucken, einige sich relativ ähnlich sind. Aber das ist das Besondere dieser Repertoire-Perspektive, dass die eben vom Grundgedanken her am Individuum ansetzt und danach fragt, wie setzt denn ein einzelner Nutzer, eine einzelne Nutzerin ihr Medienrepertoire oder in dem Fall ihr Twitter-Friend-Repertoire zusammen?
So, und jetzt natürlich die Frage, was habt ihr denn bis jetzt schon herausgefunden?
Die Frage kommt extrem überraschend, da muss ich überlegen, ob wir das... Nein, also wir haben diesen Ansatz, den ich jetzt relativ ausführlich beschrieben habe, haben wir an verschiedenen Datensätzen überprüft, also entwickelt und sozusagen auch überprüft. Ich habe jetzt im Moment gerade sozusagen, während wir dieses Gespräch haben, bin ich in den letzten Zügen für einen ersten englischsprachigen Aufsatz, den wir zur Veröffentlichung einreichen werden bei dem Journal. Da haben wir vier Gruppen verglichen. Das sind zwei Gruppen, die sind möglicherweise relativ leicht sozusagen erklärbar. Das ist einmal, sind das die twitternden Fußballnationalspieler aus dem WM-Kader von 2014. Das waren, jetzt muss ich im Gedächtnis kramen, ich glaube, es haben 23 Fußballspieler im WM-Kader, davon haben 21 einen Twitter-Account, einer davon folgt keinem, sprich, wir haben 20 Fußball-Nationalspieler. Mhm. Wir haben also die Twitter-Friend-Repertoires dieser 20 Fußball-Nationalspieler ermittelt. Eine zweite Gruppe waren die, glaube ich, 230 Kandidierenden zur Hamburger Bürgerschaft aus dem Februar 2015, die twittern. Also es waren irgendwie 880 Kandidaten zur Hamburger Bürgerschaftswahl und von denen waren 230 auf Twitter aktiv und folgten anderen Menschen auf Twitter. Also das ist die zweite Gruppe. Und dann haben wir noch zwei weitere Gruppen. Das sind Personen, die jeweils die Gemeinsamkeit haben, dass sie einem konkreten Medienangebot folgen. Im einen Fall ist es der Twitter-Account der Tagesschau, im anderen der SZ. Da muss ich einen Schritt weiter ausholen. Wir haben also in Vorbereitung dieser ganzen Geschichte, ich glaube im Ende 2014 mal ermittelt, wie viele Personen folgen der Tagesschau. Und dann aus dieser Gruppe, das waren irgendwie 200.000, oder ich weiß es nicht mehr genau, also eine große Zahl, aus der haben wir eine Zufallsstichprobe gezogen. Und das Gleiche haben wir für den SZ-Twitter-Account gemacht. So, in beiden Fällen haben wir jeweils 600 Personen, die also der Tagesschau oder der SZ folgen, zufällig ausgewählt und haben für die Twitter-Friend-Repertoires ermittelt. Mit der Annahme oder um zu schauen, ob denn Menschen, die der Tagesschau folgen, zum Beispiel ein Twitter-Friend-Repertoire haben, was auch stark durch publizistische Medien geprägt ist.
Okay. Mhm.
Und im Vergleich Tagesschau SZ wollten wir eben tatsächlich erstmal ohne schon ausformulierte gerichtete Hypothesen zu haben, wollten wir eben schauen, ob es sich denn Unterschiede im Twitter-Friend-Repertoire zwischen sozusagen dem Publikum der Tagesschau auf Twitter und dem Publikum der SZ auf Twitter finden lassen. Mhm. So, und diese vier Gruppen, also in dem Paper, haben wir eben diese vier Gruppen quasi nebeneinander gestellt und einige so grundsätzliche Analysen für diese vier Gruppen gemacht. Alles, um es nochmal zu sagen, nicht schon mit theoretisch hergeleiteten Hypothesen, sondern das Paper ist eben auch eins, was eher erstmal quasi diesen Ansatz beschreibt, die Methode beschreibt und letztlich demonstrieren soll, dass man damit zu interessanten und auch interpretierbaren Befunden kommt.
Mhm. Aber das war jetzt noch gar kein Ergebnis.
Richtig, genau, ja, stimmt. Genau, nein. Gut, ich gehe jetzt nicht das ganze Paper durch, aber sagen wir mal, genau, bitte sehr. Der für uns interessanteste und zugleich beruhigendste Befund war, diese Perspektive oder diese Analyse, die wir vorschlagen, liefert tatsächlich interessante und auch identifizierbare Unterschiede zwischen den Gruppen. Mhm. Nicht nur in der durchschnittlichen Anzahl von Friends, die Gruppen jeweils haben, sondern zum Beispiel tatsächlich in der Zusammensetzung. Wir haben also bei der Tagesschau und bei dem SZ-Publikum gefunden, dass deren Twitter-Friend-Repertoires zum Beispiel deutlich stärker Medien-Accounts, also Accounts von publizistischen Medienangeboten enthalten, die das Friend-Repertoire der Fußballnationalspieler sehr stark Individuen, also dass die also überproportional vielen Individuen und Organisationen folgen und die Kandidaten ebenfalls vielen Individuen, vor allem sehr vielen Organisationen. Mhm. Und das ist an sich schon mal interessant. Also zunächst mal, dass es da eben signifikante Unterschiede gibt. Die sind auf der Ebene noch nicht ganz so gut interpretierbar, aber wir haben eben durch die Art, wie unser Masterindex aufgebaut ist, noch die Möglichkeit, einen Schritt tiefer zu gucken, weil wir bei Individuen zum Beispiel unterscheiden zwischen Journalisten, Politikern und Celebrities. Mhm. Und bei den Organisationen zum Beispiel zwischen Unternehmen und Parteien. Und bei den Medienangeboten, hatte ich vorhin schon mal kurz angedeutet, zum Beispiel zwischen Twitter-Accounts von Tageszeitungen, von Zeitschriften von öffentlich-rechtlichen oder von Privatfernsehangeboten etc. Also das heißt, da haben wir ein paar mehr Unterkategorien. Und wenn wir uns diese Präferenzen für bestimmte Typen angucken, da finden wir dann eben die interessanten Unterschiede. Fangen wir mal an mit den Fußballnationalspielern. Die haben im Vergleich zu den anderen Gruppen eben eine starke Präferenz, Individuen zu folgen. Und wenn man näher reinguckt, sieht man, dass die folgen vor allem Celebrities. Und jetzt kann man noch einen Schritt weiter gucken. Jetzt in dem Fall haben wir die Besonderheit, die Nationalspieler sind selber als Celebrities im Index. Und wir sehen da dann, dass die Nationalspieler eben eine sehr hohe In-Group-Orientierung aufweisen. Das heißt, deren Friend-Repertoire ist dadurch geprägt, dass die sich vor allem selber folgen. Überproportional viel. Das heißt, da haben wir also eine Tendenz, und das ist wiederum auch theoretisch erklärbar. Also eben solche In-Group-Orientierungen findet man auch in anderen Studien oder in anderen Zusammenhängen immer wieder, dass die Tendenz, dass man eben Leuten folgt, die einem ähnlich sind, sei es aus persönlicher Bekanntschaft oder aus einer empfundenen sozialen Nähe, dass die eben höher ist. Wir finden das Gleiche bei den Politikern, also bei den Kandidierenden. Die haben nämlich eine sehr starke Präferenz anderen, also die folgen auch sehr stark anderen individuellen Accounts. Wenn man das näher aufschlüsselt, sieht man, die folgen aber nicht Celebrities, sondern die folgen anderen Politikern. Entweder in Group-Orientierung anderen Kandidierenden oder eben auch anderen Spitzenpolitikern, die wir als eigenständige Kategorie haben. Also eben dann vielleicht ihren Parteivorsitzenden ihrer jeweiligen Partei oder Bundestagsabgeordneten ihrer Partei oder eben, wie ich gerade sagte, anderen Kandidierenden. So. Das heißt, die sozusagen auf einem mittleren Auflösungsgrad sehen wir bei den Fußballspielern und bei den Kandidierenden Präferenz für individuell betriebenen Accounts zu folgen. Der Blick tiefer, den uns unsere Methode erlaubt, wenn man auf einzelne Typen angucken, sieht eben dann da sieht man dann die Unterschiede, die jetzt nicht spektakulär, überraschend, brandneu sind, aber die sagen, allein das mal, also eine Methode zu haben, um das auch nachzeichnen zu können und vergleichend gegenüberstellen zu können, finden wir, ist schon mal interessant. Die Politiker folgen übrigens auch, also im Vergleich dieser insgesamt vier Gruppen, am stärksten Organisationsaccounts. Der Blick tiefer erlaubt uns, das sind vor allem Parteiaccounts. Die folgen eben auch überproportional häufig dann Accounts zum Beispiel von ihrer Bundespartei oder von Fraktionsaccounts von Parteien.
Ja, okay.
Insgesamt haben die Kandidierenden eben in ihrer Zusammensetzung ihrer Twitter-Friend-Repertoires einen sehr starken Fokus auf Accounts, die aus dem politischen Feld kommen. Und zwar, das ist stärker, also diese Präferenz ist stärker als die Präferenz bei den Politikern, jetzt zum Beispiel Medienaccounts zu folgen. Das tun sie auch, aber die erkennbar größere Gruppe in ihrem Twitter-Friend-Repertoire sind eben Accounts aus dem politischen Feld.
Das hat mich jetzt alles eigentlich nicht so überrascht. Gab es aber vielleicht ein Ergebnis, was überraschend war?
Also was wir überraschend fanden, war, dass sich, wenn man jetzt die beiden Publikumsgruppen anschaut, also die Stichprobe von Tagesschau-Followern und die Stichprobe der SZ-Follower, dass da auch sich dieses sozusagen das Medium-spezifische in den Twitter-Fremdrepertoires so deutlich niedergeschlagen hat. Also ich sage gleich, was rauskam, aber das Überraschende war eigentlich die deutlich erkennbaren Unterschiede, nicht die Art der Unterschiede selber. Die Unterschiede waren, beide Gruppen waren sich sehr ähnlich oder sind sich sehr ähnlich darin, dass sie eine hohe Präferenz für Medienaccounts haben. Also deren Twitter-Fremdrepertoires sind stark durch Medienaccounts
Also
geprägt.
nochmal für mich zur Wiederholung, allen oder der Stichprobe, die der SZ folgen, deren eigenen
Genau.
Informationsrepertoires auf Twitter. Okay, alles klar.
Genau. Also das sind irgendwelche Leute, uns interessiert nicht, wer das ist in dem Fall. Die haben alle nur die Gemeinsamkeit, dass sie alle eben der SZ folgen. Und sie folgen, aber das ist das Interessante, sie folgen eben zusätzlich auch noch überproportional vielen anderen Medienaccounts. Also stärker zum Beispiel als die kandidierenden Medienaccounts folgen. So. In der Hinsicht, also auf diesem Auflösungsgrad ist sich das Tagesschau-Publikum und das SZ-Publikum auf Twitter, das wir hier in der Stichprobe untersucht haben, ist sich relativ ähnlich. Also geht man wieder eine Ebene tiefer und guckt nochmal auf die einzelnen ausdifferenzierten Typen, sieht man, dass das Tagesschau-Publikum eben ein Repertoire hat, was stark durch Broadcasting-Account, also durch Accounts von Rundfunkanbietern geprägt ist. Und interessanterweise auch nochmal, das wird dann nicht mehr ganz so klar, aber auch nochmal eine Tendenz, auch eher zu Öffentlich-Rechtlichen, während das SZ-Publikum sozusagen stärker ein Print-Publikum also ein printaffineres Repertoire hat, um es mal so zu sagen. Das ist, da steckt jeweils natürlich immer der Account, den wir zur Selektion verwendet haben, mit drin. Also natürlich, alle, die der Tagesschau folgen, haben eben mindestens einen Account eines öffentlich-rechtlichen Fernsehanbieters, nämlich die Tagesschau mit drin. Und das Gleiche bei der SZ gilt es eben andersrum für einen Print-Account, aber es gilt eben auch für sozusagen noch für Accounts, die darüber hinausweisen. Also das SZ-Publikum auf Twitter folgt eben auch übererwartbar vielen Accounts von Zeitschriften oder von anderen Tageszeitungen.
Ja.
Und das Tagesschau-Publikum folgt eben auch übererwartbar vielen anderen Fernsehnachrichten-Accounts, auch zum Beispiel von Privatanbietern.
Ja.
So. Das heißt, da ist, auch das ist, also im Grunde haben wir da gezeigt, dass dass eben eine, sozusagen in diesen verschiedenen Gruppen, eben ja, wenn man so will, eine Affinität zu bestimmten Quellentypen, also in dem Fall eben Twitter-Accounts als eine Form der Quelle meines Informationsrepertoires, dass eine Affinität dazu besteht, die mit unserem Selektionskriterium, was ist das Gemeinsame in der Gruppe, sicherlich zusammenhängt, die aber nicht allein durch diesen einen Unterschied erklärt werden kann.
Ja,
okay. Es ist eben nicht nur, naja gut, klar, der folgt der Tagesschau, der andere der SZ, sondern es sind eben darüber hinaus, sozusagen sind die Muster noch durch andere Selektionsentscheidungen dieser einzelnen Twitter-Nutzer müssen bestimmt sein, weil die Effekte größer sind, muss man sozusagen.
Das ist spannend. Erhebt ihr eigentlich auch demografische, nee, gar nicht.
Nee, weil wir, genau, also wir haben, wir wissen über die Leute in unseren Samples, wissen wir im Prinzip nur, im Prinzip nur das eine Auswahlkriterium. Es ist ja also Twitter, wenn man Twitter-Daten, wenn man so will, anzapft, kriegt man, also da ist ja nicht verzeichnet, ob das nun männlich-weiblich ist, was das genau für ein Account-Typ ist oder nicht. In dem Moment, wo ein Account in unserem Master-Index drin ist, haben wir noch ein paar mehr Informationen. Also eben welcher Kategorie von Accounts, welcher Typ von Accounts. Wir wollen im Prinzip auch dahin kommen, dass wir zum Beispiel für alle Twitter-Accounts in unserem Index, die von Individuen kommen, dass wir da zumindest auch das Geschlecht noch wissen. Oder dass wir also perspektivisch, mittelfristig irgendwann für Accounts von Parteien oder von Politikern jeweils auch die konkrete Partei wissen, um dann noch eine Ebene tiefer zum Beispiel Homophilie ermitteln zu können. Also folgen SPD-affine oder folgen SPD-Politiker zum Beispiel vor allem Organisationen aus dem SPD-Umfeld, erwartbar ja, aber gibt es vielleicht auch Korrelationen zu anderen Parteien, dass man vielleicht auch sowas, also jetzt mal wirklich perspektivisch, so weit sind wir noch längst nicht, aber irgendwie vielleicht ermitteln könnte, dass es sowas wie ein rot-grünes Informationsrepertoire auf Twitter gibt.
Ja, okay.
So, mal, ja.
Diese Ergebnisse, geben die uns Rückschlüsse auf andere Bereiche, also zum Beispiel auf Informiertheit oder auf allgemeine Informationsrepertoires oder auf andere Bereiche, die gesellschaftlich relevant sind?
Also in der jetzigen, sozusagen zu dem jetzigen Stand, wie wir jetzt sind, noch nicht direkt. Wir haben, also man muss zunächst mal ja auch sozusagen relativieren oder einschränkend sagen, dass die Entscheidung, welchen Accounts folge ich, wir deuten das als eine bewusste Entscheidung im Sinne des Informationsmanagements. Es kann ja aber auch andere Gründe geben, warum ich einem bestimmten Account folge.
Ja.
Zum Beispiel, weil so aus so einem Gefühl der Reziprozität heraus, du folgst mir, na dann folge ich dir auch.
Ja.
So. Es ist auch denkbar, trifft wahrscheinlich gerade für Personen zu, die selber in der Öffentlichkeit stehen, dass die anderen Accounts folgen, weil sie dadurch signalisieren wollen, dass sie bestimmte Leute auf dem Zettel haben. Also gar nicht, also jetzt mal auch erfundenes Beispiel, als Politiker folge ich eben vielleicht auch noch irgendwie allen Partei-Accounts oder sonst was, obwohl es mich eigentlich gar nicht interessiert, aber ich habe möglicherweise oder ich vermute, dass Menschen das von mir erwarten.
Ja.
So. Das ist also der eine Punkt. Wir wissen noch zu wenig über die konkreten Motive und Praktiken des Folgens auf Twitter.
Ja.
Warum folgen die Menschen?
Ja. Es gibt ja auch den regelmäßigen Vorschlag von Twitter.
Ja.
Also ich erlebe das, dass ich, gerade wenn ich jemandem Neuem folge, dann bekomme ich per E-Mail oder eben im Browser angezeigt, du folgst dem, dann folgt dem doch auch.
Ja.
Und das sind dann tendenziell ähnliche Accounts.
Das sind ähnliche, genau. Das wäre dann, genau, das könnte ein Effekt sein, den wir aber jetzt im Moment noch nicht also an dem wir möglicherweise sogar rankommen würden, aber dieser Effekt könnte dazu führen, dass sich eben solche Muster in den Repertoires sogar verstärken.
Ja.
Also wenn man davon ausgeht, dass dieser Algorithmus eben ähnliche Accounts vorschlägt und nicht irgendwie komplett gegensätzliche, dann würde es eben dazu führen, ich folge Medienaccounts, werden mir auch andere Medienaccounts vorgeschlagen und das Ganze sozusagen verstärkt, dieses Muster verstärken sich. Genau. Die andere Einschränkung, auf die ich gerade noch hinaus wollte, war, also das eine ist, wir wissen nicht, aus welchen Gründen folgt ein gegebener Nutzer nun genau diesen Accounts. Und wir wissen auch nicht, ob ein Nutzer die Tweets dieser Accounts tatsächlich wahrnimmt. Also wir wissen erstmal nur was über die Zusammensetzung. Also man könnte es, wenn man eine Analogie finden will, gucken wir uns Personen an und fragen danach, welche Zeitschriften habt ihr abonniert? So. Fragen aber nicht danach, liest du die denn auch regelmäßig, liest du alle Artikel oder liest du nur bestimmte Bereiche? Also es ist ja bei Twitter durchaus denkbar, dass jemand gar nicht ständig reinguckt, sondern nur vielleicht nur alle paar Tage. Oder auch, wenn die Person vielleicht doch regelmäßig reinguckt, ob sie alle Tweets sozusagen mit der gleichen Aufmerksamkeit liest oder ob sie vielleicht Tweets bestimmter Accounts sozusagen gründlicher liest oder vielleicht sogar mit höherer Wahrscheinlichkeit darauf antwortet oder die weiterleitet oder einem Link folgt, der da drin enthalten ist. Das heißt, der Schritt von der Zusammensetzung der Friend-Repertoires zu so Konstrukten wie Informiertheit oder Meinungsbildung oder was auch immer, den Schritt können wir jetzt nicht machen. Andersrum ist aber das, was wir machen, eben, also die Twitter-Friend-Repertoires sind eben, wenn man so will, der Ausgangspunkt für das Set an Informationen, was ich auf Twitter erhalte. Das, was ich auf Twitter erhalte, speist sich aus meinem Twitter-Fremdrepertoire.
Spannend. Auch die Verknüpfung zu dem weiteren Medienrepertoire wäre auch spannend, ja.
Stimmt, das ist nochmal, das ist auch haben wir uns länger darüber unterhalten, also weil das Grundkonzept der Medienrepertoires ja davon ausgeht, dass man die Medienvielfalt oder die Vielfalt an Medienangeboten, die eine Person regelmäßig konsumiert, in der gesamten Breite erfasst. So. Wir konzentrieren uns nun aber nur auf ein Angebot, nämlich nur auf Twitter. Und es ist davon auszugehen, dass wahrscheinlich alle Personen eben neben Twitter auch noch andere Medien nutzen. Also, ne, wir erfassen eben nicht das Medienrepertoire. Wir übertragen diesen Gedanken des Medienrepertoires, dass man also Gesamtheit der Quellen in ihrer Relationalität und ihrer Musterhaftigkeit. Wir übertragen diesen Gedanken auf die Plattform Twitter, weil Twitter selbst als Plattform natürlich auch wieder eine Unzahl möglicher Kanäle oder einzelne Medienangebote, nämlich die einzelnen Accounts, bietet. Aber würde jetzt eben, also wenn man wirklich dann wissen will, welchen Stellenwert haben die Twitter-Fremdrepertoires im Gesamtmedienrepertoire, dann müsste man wiederum für die Personen auch noch ermitteln, was nutzen die denn sonst noch so an Online-Medien oder klassischen Offline-Medien.
Spannend. Richtig spannend. Ihr seid mittendrin. An welchem Punkt? Wie geht es weiter? Also gibt es jetzt noch mehr Forschung? Ihr sitzt jetzt an Veröffentlichungen oder Weltherrschaft, hatte ich mir noch
Genau,
aufgeschrieben.
Weltherrschaft, ja. Nee, eine Veröffentlichung wollen wir jetzt eben dieser Tage bei einem Journal einreichen, bei einem englischsprachigen. Jetzt vor ein paar Tagen war eine Tagung in Mannheim im Bereich der Politikwissenschaften, da ging es um die Frage sozusagen Big Data und also welche Fragen können wir eigentlich jetzt stellen mit der Vielfalt an verfügbaren Daten, die uns die Online-Medien bieten.
Ich muss hier einmal kurz unterbrechen. Für die Nichtwissenschaftler,
Ach so.
das bei einem englischen Journal einreichen, was bedeutet das? Also das weiß noch, also was da drin steht, weiß bisher noch keiner. Oder außer wir beide jetzt, ne?
Nee, 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 nee,
Ich
nee.
bleib doch unter uns, was
Genau,
du
bleibt
gesagt
unter
hast,
uns,
ja.
genau. Nee, also wir haben also diese Methode, die wir entwickelt haben, das, was ich jetzt alles beschrieben habe, auch die Ergebnisse, haben wir hier intern im Institut schon mal vorgestellt und diskutiert, in dieser Arbeitsgruppe, aber auch in einem größeren Institutskolloquium. Wir haben ein etwas ausführlicheres Memo erstellt, was wir mit ein paar Kolleginnen und Kollegen auch von anderen Instituten und Universitäten schon mal zirkuliert haben. Auch tatsächlich so ein bisschen aus strategischen Erwägungen, um tatsächlich diesen Begriff, also um diesen Begriff zu besetzen, jetzt mal platt gesagt, nicht weil wir den Begriff so brillant finden, aber weil wir das Gefühl haben, dass diese Perspektive eben noch unterbelichtet ist im Bereich der Twitter-Forschung und es eben hilfreich ist, wenn wir jetzt nicht warten, bis irgendwann mal in einem Journal ein Artikel dazu erscheint, sondern indem einfach Leute, die auch zu ähnlichen Themen arbeiten, schon mal gehört haben, dass es da am Bredo eine Gruppe von Leuten gibt, die also einen gewissen Ansatz haben, dass sie auch schon so ein gewisses Bild davon haben. Und wir hatten jetzt vor ein paar Tagen eben war die Lisa Merten sozusagen in Vertretung unserer gesamten Gruppe bei dieser Tagung von den Politikwissenschaftlern und da eben, wenn man so will, erstmals im Setting einer Konferenz eben diesen Ansatz und Ergebnisse vorgestellt und diskutiert. Und bei einem englischen Journal einreichen, das bedeutet einfach, dass wir jetzt sozusagen einen schönen förmlichen englischsprachigen Aufsatz geschrieben haben, so richtig schön mit Fußnoten und Literaturverzeichnis, und den eben jetzt bei dem Journal zum Journal schicken und sagen, möchten ihn gerne bei euch veröffentlichen. Und dann wird das ist ja so der gängige Weg, dann werden den zwei oder drei Kolleginnen und Kollegen irgendwo aus der Welt, werden den lesen und werden halt entscheiden, ja, den kann man so veröffentlichen oder nee, da müsste man irgendwie noch was ändern. Oder auch können auch sagen, nee, das ist absoluter Blödsinn. Das ist dann das gefürchtete Rejection, also dass sie sagen würden, nee, das geht so gar nicht. Wir hoffen mal, dass wir es eben vielleicht mit Änderungswünschen Dinge noch klarstellen müssen, etc., dass wir es dann eben veröffentlichen können.
Ja, okay, alles klar. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt erzählen willst?
Nee, es ist vielleicht nur so viel, dass es, glaube ich, das Vorhaben schon in gewisser Weise so ein bisschen typisch für eine Art des wissenschaftlichen Projektes ist, die wir am Institut glücklicherweise öfter pflegen können. Das ist nämlich, dass wir uns eine Fragestellung, ein Thema, ein Vorhaben, ein Projekt eben selber entwickeln, ohne dass wir gleich von Anfang an schon wissen, da können wir jetzt aber für 3 Jahre Drittmittel bei der DFG beantragen oder wir müssen irgendwo gucken, dass wir Geld herkriegen, dass wir es finanziert haben. Wir sind ja in der glücklichen und auch privilegierten Lage, dass wir eben ja sozusagen eine Grundausstattung haben, dass wir halt, also wir haben eben die Freiheiten, auch mal Sachen auszuprobieren und mal über Sachen länger nachzudenken, auch mal ein Jahr lang nachzudenken und Dinge zu entwickeln, ohne dass da schon gleich dann irgendwie der Journal, der messbare Erfolg in Sachen Journalartikel stehen muss. Und das war jetzt in dem Fall, hat es auch tatsächlich Spaß gemacht, das einfach so in regelmäßigen Runden diesen Gedanken weiterzuentwickeln. Also der aller Ursprungsgedanke zu dem Thema war, dass wir gesagt haben, lass uns doch mal gucken, ob sich Leute, die der Tagesschau auf Twitter folgen, eigentlich von denen unterscheiden, die der SZ folgen. Also das war der Gedanke. Und wie wir diese Frage, die wir uns gestellt haben, weil es uns interessiert hat, wie wir die jetzt tatsächlich umsetzen, also methodisch umsetzen, wie wir an die Daten kommen, die zu beantworten, mit welchen Verfahren und Analyseperspektiven wir das beantworten, das hat sich dann von da aus im Laufe der Monate entwickelt. Das ist im falschen Hals, wie sie an der Uni natürlich auch funktioniert.
Ja,
So
stimmt.
meiner Erfahrung nach sind aber die zeitlichen Freiheiten an der Uni geringer, weil an der Uni eben sehr viel Lehrverpflichtungen, Prüfungsverpflichtungen, all diese Dinge sind, die wir am Institut eben, wie gesagt, privilegierterweise, ich meine das ernst, privilegierterweise eben nicht haben. Wir haben tatsächlich mehr Zeit und Luft, um eben Forschung zu machen, was natürlich sehr, also wirklich toll ist.
Ja, so ein schönes Schlusswort.
Schön, ne?
Ja, vielen Dank, Jan.
Gerne.
Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.